Viele von uns, die kennen aus ihrem Leben so Aha-Erlebnisse oder Aha-Effekte. Also sowas, wo man sich schon ganz lang Gedanken macht und auf einmal, ach, jetzt habe ich es kapiert. Mann, wie blöd. Das hätte ich auch schon viel früher kapieren können. Aha-Effekt oder ein Wow-Effekt. Aber da gibt es einen Unterschied. Eines Tages haben die Frösche im Teich beschlossen, sie machen einen Wettkampf. Einen Wettlauf. Und damit es auch richtig schwierig wird, war das Ziel, so der größte Turm, der irgendwo auf der anderen Seite dort am Froschteich stand. Wer da ganz oben ankommt, der sollte der Gewinner sein. Und dann endlich, alle waren begeistert, der Wettkampf, er beginnt. Die Zuschauer sind alle da, die Wettkampffrösche auch, die sie da ins Rennen gestürzt haben. Und es geht los. Das einzige Problem war, dass die Zuschauer, keiner glaubt, dass es auch nur irgendeiner schaffen könnte, diesen Turm zu besteigen. Und so wirkt sich auch die Stimmung aus beim Anfeuern, feuern. Genau. Die Frösche, anstatt sie anzufeuern, sagen die, ach, ihr Arme, das schaffen die nie. Keine Chance, das Ziel jemals zu erreichen. Ist einfach unmöglich. Ihr schafft das nicht. Und das Publikum scheint wirklich recht zu haben. Einer nach dem anderen fällt aus, gibt auf und so war's dann irgendwie. Und das Publikum weiter, ach ihr Arme, zu den anderen, die schaffen das wirklich nicht. Und einer nach dem anderen gibt auf und dann waren sie auch irgendwie schon alle, haben alle aufgegeben, nur einer. Bis auf einen einzigen. Der ist unverdrossen weitergemacht, weiter geschwommen, weiter geklettert und kam als einziger ganz oben auf dem Turm an. Die Zuschauerfrösche, sie waren ganz verdattert. Wow, und wie hat er das nur geschafft? Und einer von den anderen Wettkämpfern hat sich zu ihm aufgemacht und wollte einfach wissen, hey, warum und wie er gewonnen hat, wie er es geschafft hat. Und da merkte er, der Frosch ist taub. Der Wow-Effekt war von dem, boah, der hat es geschafft. Der Aha-Effekt, er hat das ganze Negative nicht gehört und deshalb hat er gewonnen. Wow-Effekte, die verändern unser Leben meistens nicht. Ich war mit meinen Kindern, das war vor 10 Jahren, da waren wir in London bei meiner Tante und da sind wir ins Musical Königin der Löwen. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat, galaktisch. Der Vorhang geht auf, boah, Afrika pur, wow. Aber das hat nicht zu viel in meinem Leben verändert. Heute in unserer Predigt geht es uns auch um einen Aha-Effekt von diesem Petrus. Ein Erlebnis, das der Petrus selber gemacht hat und das die Kirchengeschichte eigentlich nachhaltig verändert hat. Bis heute. Und zwar unser Predigttext, das wäre eigentlich das ganze Kapitel 10 in der Apostelgeschichte. Aber ich möchte ein paar Verse einfach daraus uns vorlesen. Und zwar ab Vers 23. Da heißt gleich, am nächsten Morgen machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg, begleitet von einigen Brüdern nach Joppe. Am darauffolgenden Tag kamen sie in Caesarea an. Cornelius, der Hauptmann, der seine Verwandten und seine engsten Freunde zu sie eingeladen hatte, erwartete sie bereits. Als Petrus durch das Hoftor trat, kam Cornelius ihm entgegen und warf sich ehrfurchtsvoll vor ihm nieder. Doch Petrus zog ihn wieder hoch. »Steh auf«, sagte er, »ich bin auch nur ein Mensch.« Und während er sich mit Cornelius unterhielt, betrat er das Haus. Überrascht sah er die vielen Leute, die sie dort zusammengefunden hatten. »Ihr wisst sicher«, sagte er ihnen, »dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engen Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klargemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Daher habe ich auch keine Einwände gemacht, als man mich einlud, hierher zu kommen. Und nun lasst mich wissen, aus welchem Grund ihr mich geholt habt.« Cornelius erwiderte, »Vor 3 Tagen hatte ich mich zur gleichen Zeit wie jetzt, nachmittags gegen 3 Uhr, hier in meinem Haus zum Gebet zurückgezogen, als plötzlich ein Mann in einem leuchtend weißen Gewand vor mir stand.« Cornelius, sagte er, Gott hat dein Beten erhört und er weiß sehr wohl, wie viel Gutes du den Armen tust. Schicke daher Boten nach Joppe zu einem Simon mit dem Beinamen Petrus und lade ihn zu dir ein. Er ist bei dem Gerber Simon zu Gast, dessen Haus direkt am Meer liegt. Daraufhin schickt er sofort einige Leute zu dir. Und du bist so freundlich gewesen, zu uns zu kommen. Nun sind wir hier in Gottes Gegenwart versammelt, um zu hören, was du im Auftrag des Herrn zu sagen hast. Wahrhaftig, begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keinen Unterschied zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Soweit mal diese Verse. So wie auch wie letzte Woche, als es um den Philippus und den Finanzminister aus Äthiopien ging, stehen hier heute wieder zwei Personen im Mittelpunkt. Der Hauptmann Cornelius und der Petrus. Hauptmann Cornelius, ein Centurio, Befehlshaber über 100 römische Soldaten. Und die Geschichtsschreiber sagen, die Zenturionen, sie waren das Rückgrat des römischen Heeres. Und die Eigenschaften, die so ein Centurio haben sollte, wurden so beschrieben. Ein Centurio soll weder allzu verwegen, noch allzu leichtsinnig, sondern ein guter Anführer, klug und verlässlich sein. Er soll den Kampf nicht übermütig als erster beginnen, jedoch fähig sein, auch einer Übermacht standzuhalten und seinen Posten bis zum Äußersten zu verteidigen und notfalls zu sterben. So einer war dieser Cornelius. Doch er war nicht nur ein tapferer, besonnener Mann, er war auch gottesfürchtig. Das heißt, er hat sich dem jüdischen Glauben zugewandt und ging in die Synagoge. Er war bekannt dafür, dass er Gutes tat und barmherzig war. Und Cornelius war einer, der betete. Er war kein Jude, sondern ein Heide. Und egal wie fromm dieser Cornelius war, es war für einen Juden nicht erlaubt, sein Haus zu betreten. Der Cornelius. Dann da der andere, dieser Petrus. Der Petrus eigentlich die Hauptperson hier in dieser Geschichte. Und diese Geschichte ist so auch so der Höhepunkt der Apostelgeschichte, wenn es darum geht, das Evangelium über Grenzen hinweg weiter zu sagen. Petrus, ein Jünger von Jesus, ein frommer Jude, einer, der in den letzten 10 Jahren, seit es die Gemeinde mittlerweile schon gibt, nach Himmelfahrt und Pfingsten, schon viel mit Jesus erlebt hat und auch manches durchgemacht hat. Petrus hat im Alten Testament gelesen und von Jesus gehört und sie wurden beauftragt, diese Jünger, die gute Botschaft von Jesus über die Grenzen hinaus allen Völkern zu bringen. Und hier fängt es an, dass aus dieser Theorie eine Praxis wird. Theoretisch kann man ja ganz viel lernen, in der Schule, in der Uni, wo immer. Aber auch im Glauben, Bibelschule, Theologiestudium, Bibel lesen. Aber es muss praktisch werden, ins Leben hineinkommen. 3 Gedankenanstöße heute Morgen zu diesem Petrus, zu dieser Geschichte. Erstens, Glaubensschritte sind Gehorsamsschritte. Gott schreibt seine Geschichte mit Menschen, die bereit sind, auf ihn zu hören. Wer nicht nur hören will, sondern das Gehörte auch umsetzen will, so einer war dieser Petrus. Der wird Großes auch mit Gott erleben. Der wird Veränderung in seinem Leben spüren. Dort, wo er bereit ist, zu hören und zu tun. Und der Petrus, er hat es uns vorgemacht. In dieser Geschichte, dieser eine Teil, den wir jetzt nicht gelesen haben, dieser Cornelius hat diesen Traum, diese Vision von diesem Engel und parallel dazu dieser Petrus, der in Joppe, in diesem Haus des Gerbers Simon, oben vor dem Mittagessen auf dem Dach sitzt und betet und ein Tuch vom Himmel kommt mit allem möglichen Getier, was er als Jude nie gegessen hat. Und die Stimme sagt, Petrus iss. Und Petrus sagt, habe ich noch nie gegessen, war immer verboten, mache ich nicht. Das Ganze passiert 3-mal. Und dann kapiert Petrus, ja, es ist Gott, der zu mir spricht. Er sinnt über diese Erscheinung nach, er weiß nicht, um was es geht. Und an diesem Moment klopft es unten an der Tür. Und diese Boten von Cornelius stehen da. Und dieser Petrus, der das hört, der das sieht, Er reagiert. Er bleibt nicht sitzen und sagt, nee, geht nicht, haben wir noch nie so gemacht, sondern er geht ähnlich wie bei diesem Philippus in der letzten Woche. Mal ganz kurze Technik-Sache, könnt ihr mir das Ding anmachen?
Danke. Der Petrus, er haucht und er gehaucht. Hätte der Philippus damals, letzte Woche, damals nicht gehört, dann wäre der Finanzminister nie aufmerksam geworden auf Jesus. Wäre Petrus sitzen geblieben, dort auf dem Dachboden hier, dieses Hauses in Joppe, die Kirchengeschichte wäre vielleicht anders verlaufen. Vielleicht wären wir heute ja auch gar nicht hier. Die Frage heißt oft auch, wie wachsen wir im Glauben? Wenn wir zu Jesus gekommen sind, geht es auch darum, Glauben zu erleben, im Glauben zu wachsen. Und wie geht sowas? Es geht so, dass wir das, was wir hören von Jesus, tun. Dadurch machen wir Erfahrungen mit Jesus. Neues, vielleicht Unbekanntes. Immer wieder habe ich auch mit FSJlern oder Leuten gesprochen, Jungen, die auch hier sitzen, mal ein Jahr im Ausland waren. Und viele von euch, die auch hier sind, die haben es schon erlebt. Man kommt zurück und kann sagen, ich bin im Glauben gewachsen. Warum? Weil ich meine Komfortzone mal verlassen habe und mal wieder ganz angewiesen war auf Jesus irgendwo ganz anders, in einer ganz anderen Welt, in einer ganz anderen Kultur. Und so ähnlich war es bei diesem Petrus. Er hat gehört. Er ist gegangen, hat Brücken überwunden. Hätte Petrus diesen tiefsten kulturellen Graben der damaligen Zeit zwischen den Juden und den Heiden nicht überwunden, ich weiß nicht, wo wir heute wären. Und auch wir sind herausgefordert, unsere Glaubenserfahrungen, die wir machen und gemacht haben, und auch unsere Traditionen manchmal zu hinterfragen. Petrus war einer, der bereit war, sich umprägen zu lassen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ihr wart bestimmt auch schon unterwegs, immer wieder mal so Touri-mäßig irgendwo in Deutschland, hauptsächlich auch im Ausland manchmal. Man kommt irgendwo in ein bekanntes Schloss, dann steht da so ein Automat, da schmeiße ich einen Euro rein und ein 2-Cent-Stück. Da machst du irgendeinen Schlag da drin und unten kommt das 2-Cent-Stück raus mit dem Schloss Neuschwanstein. Umgeprägt. Zum Glück macht's Gott nicht so hart mit uns. Nun haben wir. Aber der Petrus, er hat sich drauf eingelassen. Sein ganzes Denken wurde umgekrempelt an diesem Punkt hier. Ich weiß mal, als Jugendlicher, damals in den 90er Jahren in meinem Jugendkreis, da wurde mir gesagt, Reinhold, pass auf mit den Charismatikern. Wenn die für dich beten, die Hand auflegen, da erwischt ein Geist, den kriegst du nie mehr los. Ja, so ähnlich. Aber erst als ich es gewagt habe, Grenzen zu überschreiten, mit Brüdern, mit Schwestern, mit andersdenkenden Glaubenden ins Gespräch zu kommen, dann merkt man auf einmal, es gibt ganz vieles, was wir gemeinsam haben. Da waren Grenzen abgebrochen. Und wir kennen es auch zwischen evangelischen und katholischen, die ganzen Fragen, aber ja, dort, wo wir bereit sind, Grenzen zu überschreiten, Vorurteile aufzugeben, mit Menschen ins Gespräch kommen, da verändert sich was. Und dieser Petrus, er war dazu bereit. Gott hat ihm gesagt, geht diesen Schritt. Vorurteile kann ich super prägen, aber dort, wo ich mich auf den Weg mache, da verändert sich was, wo ich bereit bin, ins Gespräch zu kommen. Und dann lernt man auch zu reflektieren, andere zu entdecken und man lernt für seinen eigenen Glauben. Paulus sagt, erkenne dieses Stückwerk. Und deshalb ist es so gut, uns von Jesus immer wieder herausfordern zu lassen. Unser Dozent oder Helmut Egelgrau, der lange in der AWM unterrichtet hat und leider jetzt auch verstorben war, er sagte mir mal, oder im Unterricht, an diesen Bibelvers habe ich 35 Jahre lang herumüberlegt. Ich sehe den jetzt anders wie noch vor 20 Jahren. Prägung. Weiterzudenken, es macht Glauben aus, dran zu bleiben, auf Jesus zu hören, zu horchen, zu gehorchen, Schritte zu tun. So kommen wir voran in unserem Glauben. Glaubensschritte sind Gehorsamsschritte und das ist der einzige Weg, wie wir Jesus entdecken und auch neu und ganz anders kennenlernen. und uns herausfordern lassen in unserem Glauben. Zweitens, was Petrus hier lernt. Gottes Gemeinde ist interkulturell. Die Gemeinde Jesu musste in den ersten Jahrzehnten lernen, dass sie als Gemeinde eine ganz neue, ich nenne es mal heilsgeschichtliche Größe sind. Vorher war klar, Gottes Volk, die Juden, dazu kamen einige Proselyten, das waren die, die bereit waren, sich beschneiden zu lassen und richtig dazu zu gehören, und die Gottesfürchtigen, wie dieser Cornelius, der diesen letzten Schritt nicht gewagt hat, aber gottesfürchtig war. Aber Gott fängt an, bei Philippus, bei Petrus, später auch bei Paulus, deutlich zu machen, dass seine Gemeinde, die Gemeinde von Jesus, die Braut Christi, der Tempel des Heiligen Geistes, sich aus Menschen aller Nationen zusammensetzt. Was ganz Neues entsteht da. Und wir sind da mittendrin. Und deshalb auch dieser Text hier, den Lukas hier einbaut mit 25 Wiederholungen, weil es so wichtig war. Und genau da hinein kommt dieses Aha-Erlebnis von Petrus. Wahrhaftig, begann Petrus, jetzt Licht geht auf, wird mir erst richtig klar, nach 10 Jahren, nach Pfingsten, dass Gott keinen Unterschied zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Ein Aha-Erlebnis für Petrus mit weitreichenden Folgen. Und das Neue Testament, es zeigt uns, die Gemeinden dort, sie waren kulturell unterschiedlich, interkulturell, da waren Menschen unterschiedlicher Volksgruppen zusammen, weil das Römische Reich war eine multikulturelle Gesellschaft, wie unsere Gesellschaft auch immer multikultureller wird, mit einem Viertel Migrationshintergrund mittlerweile und 80% der unter 5-Jährigen letztes Jahr. Es ändert sich was, es war damals gleich. Die Gemeinde Gottes aber setzt sich zusammen aus Menschen aller Kulturen. Und ich wage mal diesen Satz, die interkulturelle Gemeinde ist die Antwort auf die multikulturelle Gesellschaft, weil sich unter dem Haupt der Gemeinde, nämlich unter Jesus, Menschen miteinander verbinden. Und in der Kultur ist der Reichtum und die Vielfalt und die Kreativität Gottes sichtbar, die auch in der Gemeinde sichtbar werden soll, im Miteinander voneinander. Petrus hat Aha-Erlebnis. Vor Gott sind alle gleich. Er hat diesen Schritt gewagt, über die Grenzen hinweg. Es war ein Riesenschritt, den wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen können. Da ist ein bisschen Meerschweinchen essen in Ecuador, ein Klaps dagegen. Gottes Gemeinde ist interkulturell. Bringt Menschen zusammen, unterschiedlichen Kulturen, weil das Haupt der Gemeinde Jesus ist. Und dritter Gedanke. Das Evangelium muss von jeder Generation neu in ihre Generation hinein übersetzt werden. Ausgehend von diesem Erlebnis, dieses Aha-Erlebnis von Petrus und später auch von Paulus, mussten sich die Ältesten und Apostel beim Apostelkonzil, nur einige Jahre später in Apostelgeschichte 15, mit der Frage auseinandersetzen, wie soll der Glaube an Jesus Christus gelebt werden? Dieser Glaube, dass Jesus auferstanden, in die Welt kam, gestorben ist, auferstanden ist und lebt und Schuld vergibt und wir jetzt alle gemeinsam zu diesem Jesus gehören, wie soll dieser Glaube gelebt werden? Was ist wichtig? Was ist das zentrale Thema? Beim Petrus, da fing es an. Das Alte hat irgendwie nicht mehr funktioniert. Was sollten sie tun, diese Heiden, dieser Cornelius, dieser, was darf er essen, was darf er nicht essen, wie soll er sich kleiden? Nein, sie haben sich damit auseinandergesetzt. Und diese Fragestellung wird auch, muss sich jede Generation immer wieder neu stellen. Nicht die zentrale Botschaft von Jesus, aber die Frage, wie soll Glaube gelebt werden? Welche Form auch braucht unsere Generation, um diesen Jesus auch zu verstehen? Das ist die Frage Nummer 1 für jeden Missionar, egal in welchem Land auf diesem Globus er unterwegs ist. Wer sind die Menschen? Wie sage ich's? Und wie lebe ich's? Und was heißt für uns auch als Gemeinde? Dieser dritte Gedanke ist, ich empfinde ihn als existenziell wichtig, für uns auch als Gemeinde, sich darauf einzulassen und ernsthaft vor Gott und mit dem Heiligen Geist zusammen, um Antworten zu erringen. Immer wieder neu, über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende hinweg, hat die Kirche, hat die Gemeinde getan, und auch wir sind da nicht ausgeklammert. Und auch die Kirchengeschichte zeigt uns, wenn es nicht getan wird, dann kann Glaube zu Tradition und zu Kultur werden und bleibt ohne geistliche Wirkung für ein Volk oder Gemeinde hört auf zu existieren. Petrus, ich weiß nicht, ob diese Erfahrung, dieser Text das gleiche Aha-Erlebnis ist für dich wie für Petrus. Wahrscheinlich nicht. Aber diese Gedanken, die Petrus da gelernt hat, sind wichtig auch für uns. Es hat einen Wechsel gegeben in seinem Denken. Und ich wünsche uns, dass wir bereit sind, uns darauf einzulassen, auf diesen Jesus, dass wir Glaubensschritte, Gehorsamsschritte tun und ihn entdecken in unserem Leben. Dass wir bereit sind, auch uns hinterfragen zu lassen. Für diesen Petrus war das der Hammer, was er gelernt hat, sein ganzes Leben. Auf einmal ist es anders. Gott möchte es anders. Uns mit hineinzunehmen, auch ein Unterdrängtmuster umprägen zu lassen, immer mehr hin zu Jesus und bereit sein auch, immer wieder neu die Frage zu stellen, des Evangeliums in die Kultur, in das Umfeld, in unser Land hineinzutragen und Wege zu finden zu den Menschen. Es waren nur ein paar Gedankenanstöße und ich hoffe, beim Mittagessen denkt noch mancher mit, diskutiert ihr weiter und ich hoffe, wir bleiben im Gespräch auch über diese Themen, über die Erfahrung, die der Petrus hier gemacht hat. Und wir haben im Vorbereitungsteam, als wir zusammensaßen, da ging es uns auch um, wir wussten, wir wollen das Abendmahl miteinander feiern und haben gesagt, wir wollen auch bei diesem Abendmahl diese Vielfalt gemeinsam und miteinander auch erleben und haben nachher, ihr werdet sehen, verschiedene Abendmahlhelfer, die mit das Abendmahl austeilen, aus unserer Gemeinde mit ausgesucht, alt und jung, Mann und Frau, unterschiedliche Kulturen, um zu zeigen auch von uns, Gott ist ein Gott, der die Menschen liebt. Es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Ich möchte beten.